Meine Damen und Herren, ungefähr in 3 bis 4 Wochen wird ein Buch von mir erscheinen bei Springer Spektrum. Ich komme zum ersten Teil meines Vortrags, welches sich beschäftigt mit der Frage der Verletzlichkeit und Reife im hohen Alter. Was ich in dem Buch versuche, ist zum einen ganz ungeschönt die verschiedenen Formen der Vulnerabilität, der Verletzlichkeit im hohen Alter anzusprechen, viele Daten beizusteuern, die uns deutlich machen, wie ausgeprägt diese Verletzlichkeit ist, beziehungsweise wie wir uns diese fachlich vorzustellen haben, wenn ich von einer körperlichen Beeinträchtigung spreche, einer sensorischen, einer kognitiven, einer psychischen, einer emotionalen, übrigens aber auch einer sozialen und einer materiellen. Weil mir das schon als sehr bedeutsam erscheint, allen Menschen klarzumachen, wenn wir über das höhere und hohe Lebensalter sprechen, dass wir über eine Lebensphase sprechen, in der die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit des Menschen, die körperliche, die kognitive, zum Teil auch die emotionale, zum Teil auch die soziale, mehr und mehr zunimmt. Was ja nicht bedeutet, dass wir sagen würden, aus diesem Grunde propagieren wir einen Modus Defizienz, das heißt einen allgemeinen Abbauprozess im Alter. Da sind wir ja jene in Heidelberg sehr beeinflusst und beeindruckt durch die Gründerin unseres Instituts, Professor Ursula Lehr, die sagen, das Alter einfach im Sinne eines Abbaus zu umschreiben, eines Modus Defizienz, also eines allmählichen Rückgangs aller Fähigkeiten und Fertigkeiten, das erscheint uns als ein gewaltiger Irrtum. Aber wir dürfen trotzdem nicht übersehen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit, auch die kognitive Leistungsfähigkeit, übrigens auch die Lernfähigkeit im hohen Lebensalter nicht mehr diese Kapazität aufweisen, wie das in früheren Lebensaltern der Fall ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht leistungsfähig wären, dass wir nicht lernfähig wären, dass wir nicht umstellungsfähig wären. Was vielleicht hauptsächlich bedeutet, dass je mehr wir in das höhere Lebensalter oder hohe Lebensalter eintreten, wir einfach immer mehr Geduld, freundliche Geduld mit uns haben müssen. Was ja kein Fehler ist. Ich finde das immer ganz interessant, wenn ich das vielleicht in Klammern sagen darf, wenn wir uns alte Menschen, 80, 85, 90-jährige Menschen im Labor angucken. Das heißt, wir laden die ein, in ein Labor einzutreten und dort werden die Nervenzellen untersucht. Dort wird übrigens auch, ist mir ganz wichtig, dort wird übrigens auch die Zelle und die Genetik in der Zelle ausführlich untersucht, wenn Menschen lernen. Und bitte unterschätzen Sie nicht folgenden Befund. Wenn Menschen lernen, bis in das höchste Lebensalter hinauf, wenn sie ganz Neues lernen, ganz neue Verhaltenstechniken, ganz neue kognitive, also Denktechniken, dann können wir beobachten, wie sich in der Nervenzelle bzw. in den Nervenzellverbänden unglaublich viel tut bzw. abspielt. Sie merken, wie die Erregungsgeschwindigkeit, die Erregungsübertragungsgeschwindigkeit, die Erregung an den Zellmembranen, genauso wie die Erregungsübertragung zwischen den Zellen immer weiter zunimmt, immer besser wird, immer höher wird. Zum anderen merken Sie, wie die Erregungsübertragung immer präziser wird und vor allen Dingen Sie merken, wie sich bis in das hohe Lebensalter immer neue Zellverbände gruppieren. Das ist etwas, was uns sehr beeindruckt. Wir sagen eben, wir haben, da werde ich ja am Schluss meines Vortrags nochmal darauf einzugehen haben, wenn es um die Rehabilitation geht, wir haben bis in das hohe Lebensalter eine unglaubliche Plastizität, eine Anpassungsfähigkeit, eine Veränderungsfähigkeit. Diese können wir sogar in der Genetik feststellen, wenn wir lernen, wenn wir etwas Neues erwerben, merken wir, wie die DNA, das heißt unser biologisch-genetischer Erbträger, wie die DNA sich immer wieder aufs Neue öffnet. Und wenn die DNA sich immer wieder aufs Neue öffnet, bedeutet das, die Zelle wird auf das Lernen vorbereitet. Wir können dies trotz aller Verletzlichkeit, trotz aller Vulnerabilität bis in das höchste Lebensalter hinein beobachten. Aus diesem Grunde lautet unsere Antwort, wenn wir es mit verletzlichen, vulnerablen alten Menschen zu tun haben, mit Menschen, bei denen Beeinträchtigungen bestehen, Menschen, bei denen Beeinträchtigungen zugenommen haben, lassen Sie uns immer wieder darüber nachdenken, wie wir bestimmte Beeinträchtigungen durch kluges Handeln, durch bestimmte Verhaltenstechniken, durch bestimmte sensorische Stimulationstechniken, durch bestimmte Denktechniken ausgleichen, kompensieren können, um auf diese Art und Weise mit Vulnerabilität oder Verletzlichkeit besser umzugehen. Es geht so weit, dass man mit Schmerzpatienten, die man medikamentös nicht mehr so gut oder gar nicht mehr behandeln kann, dass man mit Schmerzpatienten darüber spricht, welche Form des Heilmittels und des Hilfsmittels, welche Form der Bewegung und der Beweglichkeit tun dir eigentlich gut, damit du die permanenten Schmerzimpulse besser kontrollieren kannst. Das heißt also, für uns ist die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität etwas, bei der das Fragen nicht aufhört, sondern erst beginnt. Das Fragen nämlich, mit welchen Techniken, Verhaltenstechniken, sensorisch stimulierenden Techniken, kognitiven Techniken, übrigens auch emotionalen Techniken, versuchst du eigentlich mit Verletzlichkeit bzw. Vulnerabilität besser umzugehen. Und da haben wir nicht wenige alte Menschen, die uns sagen, für mich ist die Technik ganz bedeutsam. Die digitale Revolution möchte ich nutzen, auch im Falle übrigens einer schweren Seheinschränkung bzw. Erblindung, weil ich den Eindruck habe, die Technik ist mittlerweile so gut entwickelt, was die Oberflächengestaltung angeht, was aber auch die ganzen Steuerungsprogramme angeht, beispielsweise wenn es um die Frage geht, wie kann ich mich in der räumlichen Umwelt mit GPS orientieren. Die Technik ist für mich sozusagen etwas, was meine Handlungstechniken oder Verhaltenstechniken noch einmal systematisch erweitert. Eine andere Person sagt vielleicht, für mich ist die Konzentration darauf, was mir besonders gut tut. Also beispielsweise das Gespräch mit einem anderen, die Zärtlichkeit, die ich mit einem Tier austauschen kann, die Musik, das Vorlesen, das Gespräch, das sich aufhalten in der Natur etwas Bedeutsames, die Konzentration im Gebet. Das heißt also im Grunde genommen Techniken, die das Kognitive und Emotionale systematisch miteinander verbinden. Und eine dritte Gruppe sagte uns, die Bewegung ist für uns so bedeutsam. Ich möchte unbedingt weiter Sport und Bewegung betreiben, weil ich den Eindruck habe, auf diese Art und Weise meinen Körper am besten kontrollieren zu können. Mit anderen Worten, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen in unseren Untersuchungen, an denen ich immer auch teilnehme aktiv, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, unseren Untersuchungen, bei denen wir Vulnerabilität oder Verletzlichkeit beobachten können und wir stellen die Frage, wie gehen Sie denn mit dieser Vulnerabilität um, bekommen wir zahlreiche Techniken präsentiert, kognitiver Art, verhaltensbezogener Art, emotionaler Art, sozialer Art, mithilfe deren Menschen versuchen, mit der Verletzlichkeit besser umzugehen. Das sage ich Ihnen deswegen so ausführlich, weil mir das als eine so bedeutsame Strategie erscheint, um eben gesundheitliche Grenzsituationen besser bewältigen zu können. Man kann es vielleicht auch anders ausdrücken. Unsere Psyche hat bis in das höchste Lebensalter hinauf eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und übrigens auch ein unglaubliches kreatives Potenzial, das wir erkennen müssen, beziehungsweise das wir realisieren müssen. Und da ist natürlich die Kommunikation mit anderen Menschen beispielsweise, wenn man gemeinsam eine Fahrt unternimmt, wenn man gemeinsam ein Ziel ansteuert und sich nun auch die Zeit nehmen kann, um sich auszutauschen, überaus bedeutsam. Da ist übrigens auch ganz wichtig, dass Angehörige die Möglichkeit haben, mit anderen Angehörigen darüber zu sprechen. Wie gehen wir mit einer derartigen Situation um, wenn auch vielleicht uns manchmal die Kräfte fehlen, die wir brauchen, um eine veränderte Lebenssituation bewältigen zu können. Ich spreche aber ganz ausdrücklich von Verletzlichkeit und Reife. Um deutlich zu machen, und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir in der Auseinandersetzung mit Grenzsituationen reifen können, das heißt wachsen können. Das ist nicht einfach nur eine idealisierende Überlegung, sondern das ist das Ergebnis vieler Forschung, die von Kolleginnen und Kollegen unseres Instituts in Deutschland, aber auch im Ausland gemacht wurden. Forschung, die sagt, unser Selbst als das Zentrum der Persönlichkeit besitzt eine hohe adaptive, also anpassungsorientierte Flexibilität. Und das ist im Alter in nicht geringerem Maße der Fall als in früheren Lebensaltern. Manche sagen sogar, dass im hohen Lebensalter eine besondere Flexibilität bzw. Anpassungsfähigkeit des Selbst erkennbar ist. Meine Damen und Herren, damit Sie nicht den Eindruck haben, der berichtet nur Abstraktes, der hat die Welt ja noch gar nicht gesehen, will ich Ihnen vielleicht mal aus einem ganz anderen thematischen Kontext ein Beispiel nennen, das mir gezeigt hat, wie die schöpferischen bzw. anpassungsorientierten Potenziale oder Möglichkeiten des Selbst beschaffen sind. Ein Ehepaar kommt zu mir und der Ehemann, 84 Jahre alt, sagt zu mir, ich habe meine Frau mitgebracht, die an einer schweren Alzheimer-Demenz erkrankt ist. Ich möchte Sie darum bitten, unsere Annahme, dass meine Frau an einer Alzheimer-Demenz leidet, noch einmal systematisch zu überprüfen und zu bestätigen. Und wenn sich diese Annahme bestätigt, werde ich zuerst meine Frau töten und dann mich selbst. Der Mann trug dies mit einem Ernst, mit einer Klarheit vor, dass mir völlig klar war, dass er schon genau überlegt hatte, wie diese Tat ausgeführt werden solle. Ausdruck einer völligen Verzweiflung, die dazu geführt hat, dass dieser Mann immer rigider, innerlich immer härter geworden war. Ich hatte dann mehrere Gespräche mit ihm und irgendwann hatten wir natürlich dann auch die Diagnose, die wir der Frau dann auch mitteilten und ihm, wir haben sie immer gemeinsam eingeladen. Und sie hatte in der Tat eine weit fortgeschrittene Alzheimer-Demenz und der Mann sagte, sehen Sie, Herr Kruse, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo das ausgeführt wird, was ich Ihnen eben gesagt habe, das wird in den nächsten Tagen der Fall sein. Und dann begann für mich das Ringen um beide Leben. Das Leben der Frau und das Leben des Mannes. Und meine Frage war, Sie haben doch gesagt, Sie hätten eine so gute und so schöne Ehe geführt. Glauben Sie nicht, dass Sie diese Ehe vielleicht dadurch zur besonderen Erfüllung bringen, dass Sie Ihrer Frau beistehen in dieser unglaublichen Grenzsituation? Und so ging unser Gespräch immer und immer weiter, bis er nach 4 oder 5 Sitzungen sagte, ich beginne anders darüber nachzudenken. Und mir irgendwann schrieb aus Nordostdeutschland, wohin man dann gezogen war, lieber Herr Kruse, es schreibt Ihnen jemand, dessen Leben Sie gerettet haben, aber es schreibt Ihnen auch der Mann jener Frau, deren Leben Sie gerettet haben. Und wir beide sind heute glücklicher als in den vielen Jahren zuvor. Und ich bekam noch häufiger, viele Monate, immer in Abständen von vielen Monaten, Post von Ihnen, von dem Mann, aber der dann auch immer wieder sagte, meine Frau lebt noch und ich kann mich für meine Frau so investieren. Ich berichte Ihnen das deswegen, weil für mich dieser Prozess so bedeutsam ist, der angestoßen wurde durch das Gespräch, denk bitte anders über diese Grenzsituation, in der du stehst, in der deine Frau steht und versuche vielleicht einmal, dich auf deine Kräfte zu besinnen. Das war ja sozusagen ein geistiger Impuls, der da gesetzt wurde, und der bei diesem Mann, das war vielleicht auch ein Glücksfall, der bei diesem Mann in der Tat eine tiefe Reflexion darüber ausgelöst hat, was er in der Situation der Verletzlichkeit kann beziehungsweise nicht kann. Und diese Reflexion hat ja letzten Endes dazu geführt, dass das einsetzte, und das ist ja auch der Ziel das war ja auch das Ziel dieses Beispiels, dass letzten Endes das einsetzte, was wir die produktiven, die anpassungsorientierten Leistungen des Selbst nennen, von denen wir, wenn wir in eine Grenzsituation eintreten, vielleicht noch gar keine Vorstellung haben. Aber, ist mir ganz wichtig, die in der Tat sich entwickeln können, wenn wir nur einmal erkennen, welche Widerstandsfähigkeit, das wird ja der zweite Teil meines Vortrags sein, beziehungsweise welche schöpferischen Fähigkeiten die Psyche zeigt, wenn wir uns dieser denn einmal zuwenden. Deswegen finde ich es so toll, wenn Sie in einem Verband sind, in dem der Aspekt der Teilhabe und Zugehörigkeit eine so große Rolle spielt. Denn der Aspekt der Reife, also in diesem Falle der produktiven Anpassungsleistungen des Selbst, wird vor allen Dingen dadurch stimuliert, dadurch angeregt, dadurch in Gang gesetzt, dass wir uns mit anderen Menschen austauschen. Angehörige mit anderen Angehörigen, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Menschen anderen Menschen, die Beeinträchtigungen haben, und dann natürlich auch nochmal über Kreuz quer. Dieser Austausch ist so bedeutsam. Aber auch der Austausch mit Menschen, bei denen keine Beeinträchtigungen vorliegen, von denen man vielleicht auch vielfach zu hören bekommt. Es ist eindrucksvoll zu erleben, wie du dein Leben lebst. In diesem Zusammenhang erscheint mir eine Aussage des Heidelberger und später des Basler Philosophen und Psychiaters Karl Jaspers, eines weltbedeutenden Menschen, sehr wichtig, der einmal zu den Grenzsituationen, in denen er selber in vielfacher Weise stand, der einmal zu den Grenzsituationen Folgendes gesagt hat. Doppelpunkt. Grenzsituationen wie jene der schweren Erkrankung, des körperlichen oder geistigen Verlusts, des herannahenden Todes, aber auch der schweren Schuld. Grenzsituationen kann ich nicht einfach nur durch Denken auflösen, sondern, und jetzt kommt eine unglaublich schöne Formulierung, ich kann sie nur durch meine Existenz zur Klarheit bringen. Das heißt, durch die ganze Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, diese Grenzsituation zeigen, anderen zeigen, aber auch mir selbst. Und dadurch, dass ich sie durch meine Existenz zur Klarheit bringe, kann ich, und da weiß ich, wovon ich spreche, durchaus andere Menschen zum Staunen bringen. Das habe ich beispielsweise erlebt in einer Studie, die ich in Gang gesetzt habe und geleitet habe, schon viele Jahre, schon Jahrzehnte her, nämlich zur hausärztlichen Begleitung Sterbender. Was ich da zum Teil erlebt habe, an Lebensmut, an Lebenskräften, an psychischer Anpassungsfähigkeit, das hat mich nur zum Staunen gebracht. Und ich hatte auch den Eindruck, hier verwirklicht sich in dem Blick und in dem Handeln sterbender Menschen etwas von dem, was Karl Jaspers eben ausgedrückt hat mit den Worten, durch unsere Existenz zur Klarheit bringen. Also mit anderen Worten, Verletzlichkeit auf der einen Seite und Reife auf der anderen Seite systematisch miteinander zu verbinden, das erscheint mir als eine große Leistung der Psyche und es erscheint mir übrigens als eine große Leistung der Wissenschaft und der Praxis, das auch immer und immer wieder zu befördern. Aber, das hatte ich ja ganz zu Beginn gesagt, das gelingt uns nur dann, wenn wir in Sorgebeziehungen stehen. Meine Damen und Herren, das ist mir eigentlich mit die wichtigste Botschaft heute, dass wir immer und immer wieder uns vor Augen führen, dass reife Schritte in der Auseinandersetzung mit Grenzsituationen ohne gute, ohne tragfähige Beziehungen, ich nenne sie Sorgebeziehungen, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, warum, dass das ohne gute Beziehungen und ohne Sorgebeziehungen nicht möglich ist. Deswegen die Bitte an Sie alle, seien Sie Angehörige oder seien Sie Menschen mit Sehbeeinträchtigungen bzw. Erblindung, tun Sie alles dafür, um Sorgebeziehungen, in denen Sie stehen, zu erhalten, beziehungsweise Sorgebeziehungen zu gründen oder Sorgebeziehungen zu verbessern. Je älter wir werden, desto mehr sind wir auf die Erfahrung angewiesen, dass wir nicht nur zuverlässig Hilfe und Unterstützung durch andere erfahren, sondern dass wir auch in der Lage sind, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zu geben. Dieser Austausch von Sorge, dieser Austausch von sich kümmern um andere ist außerordentlich bedeutsam dafür, dass wir in der Auseinandersetzung mit Grenzsituationen reifen können. Hier kann uns natürlich auch die Kommunikationstechnologie und die Informationstechnologie ganz wichtige Hilfen geben, weil wir ja diesen Austausch auch via Internet, via E-Mail, via Facebook, Twitter praktizieren können. Aber wir sollten uns nicht alleine auf die digitale Welt beschränken, nicht alleine auf diese konzentrieren, sondern diese Erfahrungen, diese Möglichkeiten der digitalen Welt immer wieder durch die unmittelbare Begegnung mit anderen Menschen anreichern, beziehungsweise, man könnte es auch so sagen, erst fundieren. Der Austausch mit anderen, meine Damen und Herren, ist unglaublich bedeutsam. Ich würde Ihnen auch hier gerne ein Beispiel aus einer ganz anderen Welt nennen. Ich tue das einfach deswegen, weil Sie auch merken, dass das in Welten bedeutsam ist, in denen man gar nicht daran denken würde. Wenn Sie es mit demenzkranken Menschen zu tun haben und Sie stellen einem demenzkranken Menschen mit einer mittelgradigen, vielleicht sogar auch schon schweren Demenz die Frage: Möchtest du in einem Pflegeheim lieber ein Einzelzimmer haben oder ein Doppelzimmer? Und dir das Doppelzimmer vielleicht mit einem anderen Menschen teilen, der eine ganz ähnliche Beeinträchtigung hat wie du? Das können Sie in einer Sprache vermitteln, so eine Frage, die auch ein Demenzkranker mit einer mittelgradigen oder etwas schwereren Demenz verstehen kann oder zumindest in Teilen verstehen kann. Dann werden Sie häufig hören: Ich möchte mir das Zimmer teilen. Ich möchte mit einem anderen Menschen zusammen sein, mit dem ich mich austauschen kann. Und wir beobachten das dann auch in unseren Studien, dass ein solcher Austausch den Menschen in einer derartigen Grenzsituation wirklich zur Hilfe reichen kann, unter der Voraussetzung, dass die Störungs- und Beeinträchtigungsbilder genauso wie die Ressourcenbilder, also das, was man auch noch an Ressource, an Fähigkeit, an Fertigkeiten hat, dieser beiden Personen so übereinstimmen, dass sie sich nicht gegenseitig stören, verletzen beziehungsweise gegenseitig als belastender Faktor wirken. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir mit anderen Menschen zusammen sind und uns austauschen. Ich wähle hier den Begriff der Sorge, weil er mir in besonderer Weise zum Ausdruck zu bringen scheint, dass es darum geht, dass sich andere um uns kümmern, beziehungsweise dass wir uns um andere kümmern. Wenn ich mit chronisch kranken Schmerzpatienten, aber übrigens auch mit Menschen, bei denen schwere sensorische Einschränkungen bestehen, eben nicht nur des Sehens, sondern vielleicht eben auch des Hörens, spreche, dann kriege ich immer wieder zu hören: Ich kann vor allen Dingen dann mit meiner Lebenssituation besser umgehen, wenn ich den Eindruck habe, über mich hinaus zu sein. Das heißt, wenn ich einem Interesse nachgehe, einer Tätigkeit nachgehe, die mich in besonderer Weise fesselt, die mich in besonderer Weise packt und mich dann in Teilen selbst vergesse. Beziehungsweise, wenn ich den Eindruck habe, mit einem anderen Menschen in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass in der Kommunikation zwischen uns etwas ganz Neues, Martin Buber sprach ja mal von dem Dritten, dass in der Kommunikation zwischen uns etwas Drittes entsteht. Meine Damen und Herren, das ist mir außerordentlich bedeutsam, diese Sorgestruktur, die gegebene und die empfangene Sorge verwirklichen zu können. Vielleicht dazu nur eine ganz kleine Aussage von einem großen Philosophen, einem französischen Philosophen, Immanuel Levinas, der ja einmal gesagt hat: Wir müssen, wenn wir über den Menschen sprechen, den Menschen immer mal zunächst vom anderen her begreifen. Das heißt also, ich begreife den Menschen nicht von mir selbst aus, sondern ich versuche erst einmal, ihn vom anderen her, also von meinem Gegenüber her zu begreifen. Erst kommt der andere und dann ich. Und in der Auseinandersetzung mit dem anderen merke ich, wie ich auch selbst werden kann. Das ist für mich eine ganz wunderbare Philosophie, die eben etwas von dieser Sorgebeziehung umschreibt. Und ich kenne nicht wenige alte Menschen in unseren Untersuchungen oder jene, die ich besuche, wo ich den Eindruck habe, obwohl sie mit Einschränkungen zu kämpfen haben, kommt erst einmal der andere und dann sie selbst. Und das würde sozusagen auch bedeuten, dass wir im anderen aufgehen und dadurch in Teilen uns selbst vergessen, was ja in der Terminologie des großen Arztes, Neurologen, Psychiaters, Psychologen Viktor Frankl eine ganz bedeutsame Form ist, dass wir auch mit unserem Leiden besser umgehen können. Deswegen ich bei einem Buch über Verletzlichkeit und Reife ein Bild gegeben habe, das von Rembrandt von Rhein kommt, nämlich aus Lukas 13, die Heimkehr des verlorenen Sohnes und hier eben die Vergebung bzw. Versöhnung. Der alte Mann, der seinem Sohn, der nun wieder nach Hause kommt, das ganze Geld durchgebracht hat und nach Hause kommt und eben sagt, ich habe alles durchgebracht und ich bitte dich um Vergebung. Wie dann zwischen diesen beiden, dem alten Mann und dem Sohn, eine Versöhnungssituation entsteht, das ist für mich sozusagen der bildliche Ausdruck von Sorge. Der Alte, der sich um den Jungen sorgt und der Junge, der dankbar dafür ist, dass er diese Sorge erfährt, aber dann eben irgendwann auch anfängt, sich eben um den Alten zu sorgen. Hier wäre dann der Aspekt der bewusst angenommenen Abhängigkeit auch einzubauen, diese Abhängigkeit, also die Bereitschaft, Hilfen von anderen Menschen wahrzunehmen, zu übernehmen, hat meines Erachtens dann vor allen Dingen die Möglichkeit, auch wirklich zu wachsen, wenn die betreffende Person ihrerseits die Möglichkeit auch hat, Hilfen zu geben. Wenn ich nur abhängig bin von Hilfen anderer Menschen, kann aber selber keine Hilfe geben, kann selbst keine Unterstützung anbieten, dann wird es natürlich schwer, solche Hilfeleistungen auch wirklich in Anspruch zu nehmen.